Die Europäische Kommission will den Bauern in der EU künftig weniger Geld fest zusagen. Das geht aus dem neuen Haushaltsvorschlag hervor. Dagegen regt sich Protest.
Nein, nicht weniger Geld für die Massentierbetriebe.
Was ist denn der mehrjährige EU-Haushalt? In dem langfristigen Etat werden die Obergrenzen der jährlichen Ausgaben der EU sowie deren Verwendung festgelegt. Der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen wird jeweils für 7 Jahre aufgestellt und zunächst von der Europäischen Kommission vorgeschlagen, bevor er den EU-Staaten und dem Europaparlament im Europaparlament diskutiert wird. Der nächste Finanzrahmen soll nach Willen der Kommission rund 2 Billionen Euro umfassen. Das sind etwa 700 Milliarden Euro mehr, als derzeit für die laufende 7-jährige Budgetperiode veranschlagt sind. 300 Milliarden sollen den Landwirten zugesichert werden und damit rund 20% weniger als bisher. In dem derzeit laufenden Budget fließt das mit Abstand meiste Geld in Europa in Landwirtschaft und sogenannte Kohäsionspolitik. Mit diesen Mitteln für die Strukturförderung soll wirtschaftlich schwach entwickelten Regionen geholfen werden, ökonomische und soziale Unterschiede auszugleichen. Künftig ist beispielsweise deutlich mehr Geld für Sicherheit und Verteidigung vorgesehen. Was soll denn mit den bislang größten Posten passieren? Während es bislang viele Töpfe für die gemeinsame Agrarpolitik der EU und für die Kohäsion gibt, soll es nach Willen der Kommission künftig lediglich einen großen Fonds dafür geben. Auch EU-Einrichtungen wie die Grenzschutzagentur Frontex und die Polizeibehörde Europol sollen hieraus Geld bekommen. Rund die Hälfte des Budgets soll nach Willen der Kommission an diese erste Säule des Haushalts gehen. Zitat: Die Landwirtschaft und der Zusammenhalt stehen weiterhin im Mittelpunkt unseres Haushalts, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Erstellung des Etats. Für Geld aus dem Fonds soll nach dem Willen der Kommission jeder EU-Staat einen sogenannten nationalen Reform- und Investitionsplan erstellen. Darin würde das Land zeigen, was es im Agrarbereich von 2028 bis 2034 umsetzen will und wofür es EU-Geld verwenden möchte. Bei der Erstellung des Plans soll auch regionale Behörden mitwirken. Den Angaben nach könnte im Rahmen dieser Pläne entschieden werden, den Landwirten mehr Geld zukommen zu lassen, als von Brüssel vorgegeben ist. Was ist denn jetzt für die Agrargelder gemeint? Derzeit profitieren besonders große Landwirtschaftsbetriebe von den EU-Geldern. Wie die Kommission in Zukunft plant, die Fördergelder zu verteilen, dazu gab es zunächst keine konkreten Informationen. Wie aus letzten Entwürfen hervorgeht, will die Kommission unter anderem, dass Mitgliedstaaten den jährlichen Betrag der flächenbezogenen Gelder ab einer bestimmten Grenze kürzen. Oh mein Gott, das ist so wichtig. Flächenbezug im Zusammenhang mit Fördergeldern ist eine Katastrophe. Und das ist jetzt schon eine Katastrophe, das muss unbedingt weniger werden. Kleine Betriebe könnten ebenso wie Jungbauern also mehr unterstützt werden. Für die deutschen Bauern ist die EU-Agrarfinanzierung ein bedeutender Einkommensfaktor, mit derzeit insgesamt 6,3 Milliarden Euro im Jahr. Woher soll denn das Geld kommen? Der Löwenanteil des langfristigen EU-Haushalts wird aus Beträgen der Mitgliedstaaten gestemmt. Deutschland steuert als wirtschaftsstärkstes Mitgliedsland knapp ein Viertel der Mittel bei. Bislang hat die Bundesrepublik nie in Frage gestellt, dass es die höchsten nationalen Beiträge leisten muss. In Berlin wird darauf verwiesen, dass Deutschland als großes Exportland auch am meisten vom gemeinsamen Binnenmarkt profitiert. Um den Druck auf die nationalen Haushalte zu verringern, will die EU-Kommission die vorgeschlagene Budgeterhöhung auch über neue Einnahmenquellen finanzieren. Sogenannte neue Eigenmittel sollen jährlich 58,5 Milliarden Euro einbringen. Und wie sind die Reaktionen auf die Vorschläge? Bundesagrarminister Alois Rainer bezeichnet den Vorschlag, die Budgets für Agrarpolitik und Kohäsion zusammenzulegen, in einer Mitteilung als gefährliche Zäsur. Er kündigte an, sich in Brüssel dafür einzusetzen, dass die gemeinsame Agrarpolitik ein eigenständiger Bereich bleibt. Ach, wundervoll. Lobbyarbeit. Der Deutsche Bauernverband reagierte auf die Vorschläge aus der EU-Kommission ebenfalls mit scharfer Kritik. Bruder, der Deutsche Bauerverband muss endlich. Eieiei. Zitat: Das ist ein Angriff auf die Landwirtschaft und die ländlichen Räume, der letztlich den europäischen Gedanken konterkariert. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet, also fuck it. Sagte Bauernpräsident Ruckwied übrigens. Zuckerlobby Ruckwied an der Stelle, laut Mitteilung. Es bräuchte mehr statt weniger Geld für die Landwirtinnen und Landwirte, um den Herausforderungen der Zeit gerecht zu werden. Also, Ruckwied möchte eher noch mehr Geld. Und ich muss ganz an ganzer Stelle sagen, ich hoffe, ich weiß, dass es mit Hoffen nicht viel mich viel ist, aber ich hoffe wirklich, dass die Maximalauszahlung von Fördergeldern anhand der Größe der Fläche, die betrieben wird in der Landwirtschaft, einfach eingedämmt wird, damit tatsächlich Kleinbauern und Kleinbetriebe mehr gefördert werden können als diese riesigen, überproduzierenden Monopole, die einfach Produkte produzieren, nicht damit sie konsumiert werden, sondern damit sie ins Ausland verkauft werden. Und das ist dann halt einfach wieder scheiße, denn durch Subventionen von solchen landwirtschaftlichen Mitteln betreibt man beim Export von landwirtschaftlichen Mitteln ins Ausland, beispielsweise nach Afrika oder wer weiß wohin, direkte Konkurrenz und auch unfaire Konkurrenz für die Leute, die dann vor Ort anbauen. Das ist nicht gut. Wir haben das letzte Jahr, beziehungsweise doch 2024, war das, glaube ich, im Rahmen der Bauernproteste gelernt, dass allein die Überproduktion von Fleischmitteln zu 131% passiert oder 130%. Und das bedeutet, dass halt ein wirklich sehr großer Teil ins Ausland exportiert wird. Und das ist einfach in diesen Mitteln, das ist das, selbst als Exportnation Deutschland, also ich weiß nicht, ne? Ist es jetzt vielleicht, also das ist es einfach nicht. Ne? Also der Bauernverband da wieder, der Bauernverband vertritt, was das angeht, und das haben wir auch herausgefunden letztes Jahr, der Bauernverband vertritt nicht Kleinbauern, der Bauernverband vertritt nicht mal normale Bauern, normal große Bauern, der Bauernverband vertritt Konglomerate riesiger Natur, tausende Hektar. Das hat nichts mit dem Land, mit der landwirtschaftlichen Normalität eines Kleinbauern zu tun. Deswegen müssen Kleinbauern sich auch überhaupt nicht angegriffen fühlen, wenn man sagt, der Bauernverband ist ein Haufen Scheiße, weil der Bauernverband vertritt sie auch gar nicht. Also Landwirte werden nur in gigantischer Größe vom Bauernverband vertreten und nicht die Leute, die tatsächlich in einem Familienbetrieb, wenn man das mal so in den Raum stellt, irgendwie arbeiten. Also das ist einfach, ja. Da hat der Bauernverband aber auch extrem die Normalbauernlobby instrumentalisieren können bei den Protesten gegen die Subventionierung des Agrardiesels. Es war ein Fiebertraum. Schade. Ich bin im kleinen Hof, 70 Hektar, leider bin ich auf Zahlungen im aktuellen Stand angewiesen, solange ich im Aufbau bin. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll, wenn ich nicht über die Fläche. Es geht nicht darum, dass du es nicht über die Fläche machst. Es geht darum, dass es nicht, das ist auch das, was in dem Artikel steht, dass es irgendwann gedeckelt ist. Also, wenn du sagst, es sind 70 Hektar und ich mache das im Zusammenhang dieser Sache und ich bin auf das Geld angewiesen, dann hast du zu 100% nichts zu befürchten, weil es geht nicht um 70 Hektar, es geht nicht um 60 Hektar und um 80 Hektar, sondern es geht um 6.800 Hektar oder sowas. Weißt du, es geht so um unvorstellbare Größen, die einfach so landwirtschaftliche Fläche, ein halbes Saarland. Da bist du dann auch gar nicht mit gemeint. Die Reform des Agrarbereiches der Europäischen Kommission, wenn das mal Reform genannt werden kann, würde dich überhaupt nicht tangieren. Gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass ein Maximalbereich definiert wird, an dem du dann nicht mal im Entferntesten rankommst. Dass es dann gedeckelt wird, ne? Das ist der Take. Nicht, dass es abgeschafft wird, sondern dass es obviously gedeckelt wird. Und dann eben vielleicht auch noch wie einer progressiven Förderung, je nachdem, wie wenig du hast und wie ökologisch du anbaust, das sollte ja auch der Maßstab sein, dass du dann halt nochmal besondere Förderung bekommst. Weil das ist etwas, das sollte man fördern. Das ist der Ansatz. Ne? Es ist wie so eine umgedrehte Progression, dass je mehr du hast, desto weniger Förderung bekommst du und je weniger du hast, desto mehr wird gefördert, weil es dann auch noch im Zusammenhang mit ökologischem Landbau. Ne? Das ist fucking crazy. Das ist einfach zu viel. Ne? Ironischerweise bekommt die Kirche auch eine Menge Fördergelder, weil die einfach die Länder besitzt. Also ist ganz verrückt. Ah, die Kirche und ihre Landwirtschaft. Es gibt einen Kommentar der Tagesschau zu den Agrarreformen. Ich möchte den vorlesen. Das ist ein mutiger Entwurf. Kommissionschefin Ursula von der Leyen krempelt die Finanzen um. Endlich. Leider endet der Reformeifer bei der Landwirtschaft. Das ist ein Minuspunkt, aber erstmal zu den Pluspunkten. Eine gute Nachricht ist, dass Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung gefördert werden. Das ist dringend nötig. Richtig ist auch, dass mehr Geld in Verteidigung und Sicherheit fließt. Das ist leider nötig. Der entscheidende Kurswechsel liegt aber an der Art und Weise, wie die Milliarden aus Brüssel in der Zukunft verteilt werden sollen. Nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip, das einen Förderdschungel geschaffen hat. Bisher wird das Biermuseum in Flandern genauso bedacht wie der Baumwipfelpfad im Harz. Es ist natürlich nichts gegen ein Biermuseum zu sagen und schon gar nichts gegen einen Baumwipfelpfad. Aber solche Investitionen müssen nicht aus Brüssel begutachtet werden, bewertet und gefördert werden. Das geht viel sinnvoller vor Ort. Diesem Prinzip sollten die neuen Ausgabenpolitik folgen. Geld wird den Regierungen bereitgestellt, aber es fließt nur noch, wenn Bedingungen erfüllt werden. Macht es eine Region zum Beispiel wettbewerbsfähiger? Das ist eine Frage und die ist wichtig. Soweit die guten Nachrichten. Jetzt zu den schlechten Nachrichten. Für den Schutz von Umwelt und Klima ist viel zu wenig Geld vorgesehen und nirgends ist das so dramatisch wie in der Agrarpolitik. Agrar ist immer noch einer der beiden größten Haushaltsposten, aber ausgerechnet da bleibt alles beim Alten. Das Prinzip lautet, wer die größten Flächen bewirtschaftet, das ist das Problem, kommt auch in Zukunft das meiste Geld aus EU-Töpfen. Damit werden seit Jahrzehnten falsche Anreize gesetzt. Massenproduktion wird belohnt. Den Profit haben nicht die bäuerlichen Familienbetriebe, sondern an erster Stelle die Agrarindustrie. Den größten Gewinn machen Investoren, die mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun haben. Die aber tausende Hektar Äcker, Weiden und Wiesen gekauft haben, eben wegen der guten Rendite. Ausgerechnet hier bleibt es bei der Gießkanne. Milliarden werden einfach über die Fläche ausgekippt, als Prämie. Diese Milliarden werden zu 100% von den europäischen Steuerzahlern finanziert. Das Mindeste, was die Steuerzahler, also wir, erwarten können, ist, dass die Milliarden wenigstens an Bedingungen gekoppelt werden. Wer im Einklang mit der Natur wirtschaftet, verdient unsere Unterstützung. Großanleger und reine Grundbesitzer brauchen diese nicht. Dieser hochsubventionierte Unsinn kann noch gestoppt werden, denn der Plan der Kommission ist erstmal nur ein Vorschlag. Jetzt liegt es in der Hand der Europaabgeordneten, etwas Besseres daraus zu machen. Mit Mut zur Reform, auch in der Landwirtschaft. Das ist auch das, was ich eben gerade gesagt habe. Es macht keinen Sinn, dass an die Giganten, also es macht grundsätzlich wenig Sinn, das ausschließlich an die Größe des Landwirtschaftsbetriebs zu koppeln, wenn man nicht bedenkt, dass die ökologische oder die Dimension allgemein irgendwie mit einzubeziehen. Bei Betrieben, die einfach mit tausenden Hektar operieren, ist das halt dann einfach nur noch ein, da ist das dann nur noch ein Größenspiel. Und es wird auch, genau wie eben gesagt, der komplett falsche Anreiz gesetzt. Der Anreiz sollte sein, ökologische Landwirtschaft. So wenig wie möglich Massentierhaltung. Am besten keine Massentierhaltung. So wenig wie möglich Massentierhaltung subventionieren. Am besten keine Subventionierung für Massentierhaltung. Das hat nämlich einen interessanten Nebeneffekt. Die Preise von solchen Produkten sind schon lange nicht mehr konkurrenzfähig, wenn sie nicht so erheblich subventioniert werden würden. Und durch die Tatsache, dass das im Markt dann einfach auch anders dargestellt wird, könnte man darüber nachdenken, hey, Bruder, die Scheiße ist viel zu teuer für die Qualität, die da geliefert wird. Und das ist nämlich die Frage. Es geht ja immer um Preis und Qualität. Die Scheiße ist viel zu teuer für die Qualität, die da geliefert wird. Ich verzichte entweder darauf oder ich hole mir die preislich in dem Moment konkurrenzfähige Alternative, die vegan ist oder die fleischlos ist oder die in irgendeiner Form die Alternative darstellt. Und das ist etwas, da muss man weiter drum kämpfen. Ne? Probleme in diesem Zusammenhang sind nicht identitärer ideologischer Natur. Es macht keinen Sinn, gegen die einzelnen Konsum von Leuten zu kämpfen, sondern es macht Sinn, gegen das System des Konsums zu kämpfen und zu verstehen, warum der Konsum so ist, wie er ist. Und solange in den Kühlregalen beim Einkauf das wirklich absolute, konkurrenzlose, mega günstige Produkt einfach die Billigwurst von Tönnies ist, solange ist das schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Und da muss man einfach weiter gegen vorgehen. Ne? Dafür muss man auch einstehen. Darum finde ich den Kommentar aus der Tagesschau sehr gut. Gucken wir jetzt mal nach Syrien. Konflikt in Syrien. Der Konflikt zwischen der religiösen Minderheit der Drusen und der Armee in Syrien hat sich ausgeweitet. Nun greift Israel, das sich nach eigenen Angaben dem Schutz der Drusen verpflichtet fühlt, auch Ziele in der Hauptstadt Damaskus an. Israel hat die Hauptstadt Damaskus seines Nachbarn Syrien bombardiert. Gibt es teilweise auch verrückte Live-Bilder von einer Nachrichtenredakteurin oder Sprecherin, die vor laufenden Kameras im Hintergrund einfach einen Raketeneinschlag erlebt. Das ist fucking Wahnsinn. Die Armee griff nach eigenen Angaben das militärische Hauptquartier und ein militärisches Ziel in der Nähe des Präsidentenpalastes an. Menschenrechtsaktivisten berichten von zwei israelischen Luftangriffen auf das hochgesicherte Generalstabsgebäude. Bei den Angriffen auf Damaskus wurden nach syrischen Angaben mindestens ein Mensch getötet, 18 Personen seien verletzt worden. Vorangegangen waren Kämpfe zwischen Angehörigen der religiösen Minderheit der Drusen und sunnitischen Beduinen in der Provinz Suwaida im Süden Syriens. Die syrische Regierung schickte daraufhin Truppen und andere Sicherheitskräfte in die Region. Zugleich überquerten Angehörige der Drusen aus Israel die Grenze zu Syrien, um andere Drusen zu unterstützen. Zudem gab es Berichte, dass Drusen aus Syrien versuchen, nach Israel zu gelangen, um dort Schutz zu suchen. Inzwischen haben Vertreter der Drusen und der syrischen Regierung zwar erneut eine Waffenruhe bekannt gegeben. Ob sie sie halten wird, ist allerdings vollkommen fraglich. Bereits am Dienstag war eine Feuerpause angekündigt worden, die aber schnell scheiterte. Am Mittwochabend meldete die Nachrichtenagentur AFP, die syrische Armee habe nach Regierungsangaben mit ihrem Abzug aus der Stadt Suwaida begonnen. Der Abzug aus der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz sei Teil einer Waffenruhe vereinbart worden. Bei den Kämpfen in Suwaida wurden laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte seit Sonntag mehr als 250 Menschen getötet. Die Opferzahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Angaben der Beobachtungsstelle mit Sitz in London, die den Konflikt in Syrien mit einem Netz aus Aktivisten verfolgt, gelte aber als in der Regel verlässlich. Auch drusische Kreise sprachen von insgesamt 250 Toten. Die noch relativ junge syrische Regierung versucht nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad in Suwaida, dem Zentrum der syrischen Drusen, die Kontrolle zu übernehmen. Die Drusen werfen der islamistischen Regierung in Damaskus vor, gezielt gegen Angehörige ihrer Religionsgemeinschaft vorzugehen, um dem Ziel eines sinnitischen dominierten Syriens näher zu kommen und den Drusen ihre Mitsprache zu verwehren. Israel fühlt sich nach eigenen Angaben dem Schutz der Drusen verpflichtet. Nicht nur, weil viele Drusen im israelischen Militär dienen. Sie sind eine religiöse Minderheit, die aus dem schiitischen Islam hervorging. Sie leben mehrheitlich in Syrien, aber auch in Israel, dem Libanon und Jordanien. Die syrische Provinz Suwaida im Süden ist ihre Hochburg und wichtig wegen der Grenze zu Jordanien und der Nähe zu Israel. Israels Verteidigungsminister Israel Katz forderte Syrien auf, die Drusen in Suwaida in Ruhe zu lassen und seine Truppen abzuziehen. Das israelische Militär werde seine Angriffe auf die syrischen Truppen noch verstärken, Zitat, wenn die Botschaft nicht ankomme. Israel stehe im engen Kontakt mit der USA und sei auf jede Eventualität vorbereitet. Israel hat noch andere Gründe, in den Konflikt einzugreifen. Es will eine Militärpräsenz der syrischen Armee an der Grenze nicht zulassen. Wer hätte es gedacht? Und eine Eskalation an der eigenen Grenze auf den Golanhöhen verhindern, die Israel besetzt und annektiert hat. Beobachtern zufolge will die Regierung in Jerusalem die Drusen auch stärken, damit sie sich in der Gegend nahe der Grenze zu Israel keine vom Iran unterstützten Milizen oder islamistische Gruppen ansiedeln, die gegen Israel vorgehen wollen. Israel sieht in den Drusen eine potenzielle Verbündeten gegen diese Gruppierung. Ich dachte, ehrlich gesagt hat sich der Artikel bis jetzt so gelesen, als würden die deine Minderheit schützen. Jetzt liest sich das aber eher so, als würden die eine Minderheit instrumentalisieren, damit sie eigene Interessen durchsetzen. Politik halt, I guess. Viele syrische Drusen selbst lehnen einen Eingriff Israels aber ab und befürchten eine Einmischung von außen. Die Türkei kritisiert Israels Angriff auf Damaskus bereits. Sie stellt eine Sabotageakt gegen die Bemühungen Syriens um Frieden, Stabilität und Sicherheit dar, teilt das Außenministerium in Ankara mit. Das syrische Volk habe eine historische Chance auf Frieden. Alle Beteiligten müssen die Bemühungen der syrischen Regierung dahingehend unterstützen. Das ist der letzte Einblick, den ich dazu habe. Wie gesagt, das soll jetzt wohl eine Waffenruhe geben. Wie weit die jetzt hält, das ist nicht zu sagen. Da muss man einfach abwarten. Für mich ist es einfach erstaunlich, in welchem Ausmaß sich Israel dort, das ist natürlich schon eine ganze Weile so, aber angesichts der aktuellen Situation mit dem Iran, auch wenn es einigermaßen ruhig ist aktuell, das ist schon crazy, in welchem Form die da interventionistisch unterwegs sind. Ne? Also die machen einfach auch nicht Halt vor Drohungen, wie von wegen, wenn ihr das nicht lasst, dann kommen wir mit den Amerikanern. Das ist schon crazy. Wo ich gerade Amerikaner sage, es ist auch interessant, das zu sehen, besonders mit Blick auf Amerika, weil gerade der Präsident der Vereinigten Staaten ja nicht möchte, in einen neuen Konflikt hineingezogen zu werden. Und dass er, der Präsident des Friedens, ja da schon ein bisschen andere Richtungen einschlagen möchte. Und das bezieht sich eben auch in den Konflikte von Israel. Ne? Also da haben die Unterstützer, die Radikalen, die Gehirngewaschenen einfach auch keinen Bock drauf. Naja, Ich wollte euch das zumindest mitgeben, damit ihr da ein aktuelles Bild habt, was in Syrien los ist, was in Damaskus los ist, was Israel da tut und warum es das tut. Ja? Das war ein Artikel aus der Tagesschau. Wo wir gerade mal im Ausland sind, gucken wir ein bisschen näher, aber dennoch immer noch Ausland, weil Friedrich Merz in London ist. Deutschland und Großbritannien unterzeichnen einen Freundschaftsvertrag. 5 Jahre nach dem Brexit wollen Deutschland und Großbritannien enger zusammenarbeiten. Kanzler Merz sprach bei seinem Besuch in London von einem historischen Tag. Bundeskanzler Friedrich Merz und der britische Premierminister Keir Starmer haben in London einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. 5 Jahre nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wolle Deutschland und Großbritannien damit eine neue Grundlage für ihre Zusammenarbeit schaffen. Es geht vor allem um eine engere Abstimmung in der Außen- und Verteidigungspolitik und bei der Eindämmung irregulärer Migration. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Länder soll vorangetrieben werden. Merz und Starmer unterzeichneten den Vertrag bei einer feierlichen Zeremonie im Victoria and Albert Museum in London. Merz sprach von einem, Zitat, historischen Tag für die deutsch-britische Beziehung. Es sei, Zitat, überfällig, dass wir einen solchen Vertrag miteinander abschließen, sagte der Bundeskanzler über das 27 Seiten lange Dokument. Es gebe, Zitat, so viele Bereiche, in denen die Regierung in Berlin und London, Zitat, enger zusammenarbeiten könne, noch enger als in der Vergangenheit. Besonders wenn es um Ausländerfeindlichkeit geht. Da kann man richtig eng zusammenarbeiten. Geplant ist unter anderem, dass deutsche Schülergruppen ab Ende 2024 visafrei nach Großbritannien reisen können. Auch für Jugendliche ohne deutschen Pass soll der Austausch erleichtert werden. Eine Expertengruppe soll Lösungen für durch den Brexit entstandene Mobilitätsprobleme in Bildung, Kultur und Wissenschaft erarbeiten. In 10 Jahren soll außerdem eine direkte Bahnverbindung durch den Ärmelkanal eingerichtet werden. Bisher ist die Reise, auch bedingt durch die nötige Passkontrolle, nur mit Umstieg möglich. Zur Realisierung der Bahnverbindung wird eine Taskforce eingesetzt. Bereits ab Ende August dürften britische Reisende automatisierte Grenzkontrollen in Deutschland nutzen. Beim Thema Verteidigung unterstrichen beide Staaten die durch ihre NATO-Mitgliedschaft schon bestehende militärische Beistandspflicht im Angriffsfall. Sie ist nicht zuletzt von Bedeutung, weil Großbritannien eine Atommacht ist. Bislang hat die Bundesrepublik bei der Verteidigung vor allem auf die USA gebaut. Seit dem Wiedereinzug von Donald Trump als Präsident ins Weiße Haus wird Deutschland jedoch in Deutschland diskutiert, enger mit beiden europäischen Atommächten, Großbritannien und natürlich Frankreich, zusammenzuarbeiten, um die eigene Verteidigung zu gewährleisten. Innerhalb eines Jahrzehnts soll zudem ein europäisches Waffensystem unter Beteiligung beider Länder entwickelt werden, mit dem Ziel, in 2000 Kilometer Entfernung getroffen werden können. Ein solches System gibt es bisher nicht aus europäischer Produktion. Auch der Export gemeinsam produzierter Rüstungsgüter soll erleichtert werden, den Deutschland bisher eher ausgebremst hat. Die Briten erhoffen sich zusätzliche Ausfuhren in Milliardenhöhe. Um irreguläre Migration einzugrenzen, wollen die beiden Länder einen Aktionsplan auflegen. Der Kampf gegen Schleuserkriminalität soll unter anderem durch gegenseitige Rechtshilfe, Unterstützung bei der Verfolgung von Straftätern und effektiven Grenzkontrollen vorangetrieben werden. Deutschland wird von Ermittlern regelmäßig als einer der Stützpunkte genannt, an denen Schlepper Schlauchboote für die Überfahrt über den Ärmelkanal lagern. Starmer und seine Regierung stehen bei der irregulären Migration innenpolitisch stark unter Druck. Zuletzt war die Zahl der Migranten, die den Ärmelkanal irregulär überquerten, deutlich gestiegen. Der nach dem Brexit stark reduzierte Handel zwischen Deutschland und Großbritannien soll laut dem Vertrag, Zitat, Vertrag über Freundschaft und bilaterale Zusammenarbeit, angekurbelt werden. Der Vertrag beinhaltet auch Vereinbarungen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Bildung. So wird im Bereich der künstlichen Intelligenz eine engere Zusammenarbeit angestrebt. Tja, so sind sie, die Briten. Aber ich wollte euch das mitteilen. Ich habe gar keine Meinung dazu. Keine Position. Grundsätzliche Zusammenarbeit macht ja Sinn. Es ist auch logisch, dass das im Falle eines Verteidigungsfalls oder der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik passiert. Gerade weil man sich nicht mehr auf Amerika verlassen kann. Es ist nur logisch, dass die kollektive Ausländerfeindlichkeit aller Regierungen dazu führt, dass die auch bei irregulärer Migration so miteinander zusammenarbeiten. Wie ist Batman? Aber es ist so. Das Theater Osnabrück probt ein Stück über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und noch vor der Premiere wird der Regisseur gefeuert. Über einen Skandal und die Frage, wie es um die Kunstfreiheit abseits der Metropole steht. Oh. Komisch. Wieso darf man denn, was ist passiert? Was hat er sich denn geleistet? Ein Theaterstück über den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche? Manchmal kommt es auf das an, was man nicht sieht. In diesem Fall wird man nicht sehen, das Hohenhöllen-Triptychon auf der Bühne. Davor die besorgten Kirchenoberhäupter, die ihre Köpfe schütteln, von einer Tragödie, vom armen Pfarrer sprechen und den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs möglichst geräuschlos abwickeln wollen. Ein zugeschalteter Papst, der dazu aufruft, sich nicht dem Zeitgeist zu unterwerfen. Ein Bischof in goldenem Talar, der sich seinerseits niederwirft auf die Theaterbretter. Die siebenstimmigen Choräle werden nicht durch die Ränge klingen. Der Bach-Bombast, die Orgeldramatik, kurz, man wird zur Eröffnung der Spielzeit im Theater Osnabrück kein Stück auf der großen Bühne sehen, in dem es um die Vertuschung des Missbrauchs in der katholischen Kirche geht. Der Intendant entschied, die Premiere von Ödipus Exzellenz abzusagen. Ein außergewöhnlicher Vorgang. Und sowohl für diese Geschichte wie auch für Senecas Ödipus gilt, was der ehemalige Fernsehmoderator Hans-Joachim Kuhlenkampf einmal gesagt hat. Warum Sie hier nicht sehen, sehen Sie gleich. Stattdessen treten auf der aus einem Fiebertraum erwachte Regisseur, die geschockte Dramaturgin, ein wortkarger Intendant, ein erschütterter Missbrauchsbetroffener, ein verunsichertes Ensemble, ein bienenliebender Generalvikar, der schwankende Zeitgeist und die empörte Kunstfreiheit. Und wenn man dieses Land besser verstehen möchte, lohnt es sich, abseits der schrillen Schaubühneninszenierung und des schamlosen Volksbühnenexhibitionismus einmal nachzuschauen, was im Schatten der Großstadtbühnen passiert. Genauer, aufs Kopfsteinpflaster Osnabrücks, um sich die Frage zu stellen, die man im Dunst der Boheme leicht vergisst. Wie steht es denn um die Kunstfreiheit abseits der Metropolen? In Osnabrück führt die Künstlergruppe um den Regisseur Lorenz Nolting während der schleichenden Eskalation Gedankenprotokolle über die Gespräche mit der Theaterleitung. Es helfen außerdem zur Rekonstruktion der Geschehnisse verschiedene Gespräche mit dem künstlerischen Team sowie dem Ensemble, E-Mails und nicht zuletzt die Stückfassung selbst. Die Theaterintendanz wollte sich, nachdem die Zeit ihre detaillierten Fragen geschickt hatte, nicht äußern. Man solle bitte aus der Neuen Osnabrücker Zeitung zitieren. Osnabrück ist sehr katholisch geprägt. Eine CDU-Bürgermeisterin regiert, das Theater bietet sogenannte CDU-Abos an. Im vergangenen Jahr ergab eine vom Bistum selbst beauftragte Studie über den sexuellen Missbrauch im Bistum Osnabrück, dass hier mindestens 400 Kinder und Jugendliche Opfer von sexueller Gewalt in der katholischen Kirche wurden. Der richtige Ort, um die Vertuschungsversuche der katholischen Kirche und das unbedingte Nichtsehenwollen mit Senecas Ödipus zu verbinden, fand der Regisseur Lorenz Nolting und die Dramaturgin Sophie Beuthen. Zitat: Wir haben uns auf viele Studien gestützt. Es ging uns um die Frage, mit welchen Narrativen es die Kirche bis heute schafft, den Diskurs zurückzuhalten, sagt der Regisseur Nolting. Es wäre seine dritte Inszenierung in Osnabrück gewesen, aber die erste auf der großen Bühne, ein eigentlich wichtiger Schritt für die Regiekarriere. Der Dom liegt keine 2 Gehminuten vom Theater am Domhof entfernt. Man spürt also eine gewisse Spannung. Laut Neuer Osnabrücker Zeitung habe sich der Intendant Ulrich Mockursch bei der Konzeption des Stückes auf, Zitat, eine klare und intensive kritische Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche eingelassen. Aber noch bei der ersten Besprechung des Themas soll er laut Künstlerteam angemerkt haben, das Thema sei nicht mehr interessant, die Kirche mache inzwischen so viel Gutes. Was die katholische und die evangelische Kirche angeht, und das steht nicht in einem Artikel, verhält sich die katholische und evangelische Kirche in Verbindung mit der CDU so ein bisschen wie Donald Trump in Verbindung mit der Epstein-Liste. Gibt's nicht. Haben wir nichts von gehört. Lass uns nicht mehr drüber reden. Dann, so erzählt Sophie Beuthen, habe er sie darum gebeten, im Stück selbst, Zitat, keine Namen zu verwenden und den Missbrauch ganz allgemein zu thematisieren. Zum Beispiel im Sportverein. Nolting sagt, der Intendant habe schließlich den beiden mitgeteilt, Zitat, ich will nach diesem Stück noch einen Kaffee trinken können mit dem Generalvikar.
Ach so.
Jener Generalvikar schrieb Lorenz Nolting eine Mail, Zitat, die Kirche pflege einen vertrauensvollen Kontakt, Zitat Ende, mit dem Theater, heißt es in dieser, und er wünsche den Künstlern für die Arbeit an dem Stück alle Kraft von oben. Regisseur und Dramaturgin besuchten ihn gemäß dem Wunsch des Intendanten, so erzählen sie es, saßen mit dem Generalvikar beim Tee mit Wurst und Käseschnittchen und sprachen über das Stück. Er schenkte ihnen sein Buch. Also das Buch heißt, was die Kirche von Honigbienen lernen kann. Klingt wie eine Drohung, ehrlich gesagt. Nolting glaubt, dass der Intendant beim Generalvikar später nachgehorcht hat, wie es lief. Nun arbeitet außerdem ein Missbrauchsbetroffener an der Stückfassung mit, den Lorenz Nolting und Sophie Beuthen bei den Recherchen kennengelernt hatten. Karl Hauke wurde als Kind über mehrere Jahre hinweg von einem katholischen Ordensintendanten, von einem Pater, missbraucht. Seit Jahrzehnten kämpft er für das Thema Aufarbeitung in der Kirche. Er achtet darauf, dass der Text, die geschäftigte Reaktion der geistlichen Figuren möglichst realistisch blieben. In der dritten Probenwoche bestellte Intendant Ulrich Mockrusch an einem Dienstag das Künstlerteam in sein Büro. Er hatte die Stückfassung gelesen und dort das Vaterunser entdeckt. Da habe er sich, Zitat, körperlich unwohl gefühlt und stellte entschlossen fest, dass es keinen Gottesdienst und keinen Vaterunser im Stück geben werde.
Ach so.
Er hatte damit ein Verbot ausgesprochen, sagte Nolting. Sophie Beuthen, die auch bei dem Treffen anwesend war, sagte, Zitat, er meinte, es sei seine Verantwortung, das Publikum zu schützen. In Osnabrück sind viele katholisch, das ist etwas Intimes. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wir reden hier ja auch über etwas Intimes für die Pater damals, ja? Warum man als Katholik ein Problem mit der Wahrheit dieser Realität hat? Komisch. Mockrusch sagt der Neue Osnabrücken Zeitung, es sei ihm darum gegangen, Zitat, den christlichen Glauben und Gläubige nicht pauschal zu verurteilen, sondern zu respektieren. Ich finde es immer total interessant, dass das, was die katholische Kirche an Verbrechen und die evangelische Kirche auch an Verbrechen verübt hat, dass das irgendwie auf Gläubige transferiert wird. Aber es geht hier um das Instrument der Kirche. Das scheinen viele Leute nicht zu verstehen. Glauben und den Glauben, den du individuell hast, den du vielleicht in der Gruppe hast, ist davon vollkommen unberührt. Du kannst den ganzen Tag glauben. Wenn es aber ein Konstrukt gibt, ein Instrument, eine Organisation, die Missbrauch kultiviert und die Vertuschung von Missbrauch kultiviert, dann brauchst du dich als Christ ja damit gar nicht identifizieren und in irgendeiner Form auseinandersetzen, denn du bist ja nicht betroffen. Du musst allerdings auf jeden Fall den Weg gehen, und das ist jetzt hier nochmal meine eigene Rede, dich davon entsprechend zu distanzieren und dafür einzusetzen, dass das aufgeklärt wird. Und solange sich Kirchen immer noch und Gläubige ebenso dafür einsetzen, dass das lieber schnell vergessen wird und man lieber nicht darüber redet, habe ich ein Problem mit beiden. Weiter heißt es in dem Artikel, 3 Tage später wiederholte der Intendant sein Verbot vor dem versammelten Ensemble und dem künstlerischen Team. Er sagte, so erzählen es Augenzeugen, er fühle sich von der Gottesdienstszene missbraucht und beschmutzt. Er müsse sein Publikum schützen, er werde das Stück absagen, wenn der Gottesdienst dranbleibe. Man ginge teils unter Tränen auseinander. Das ist wohl der Moment, in dem vieles kaputt geht, in dem der Bühnenboden plötzlich kleiner wird, in dem dieses Theater für jemand wie Karl Hauke, also für einen Missbrauchsbetroffenen, der jahrelang unter dem Vertuschungsmechanismus der Kirche litt und bis heute an Albträumen leidet, kein sicherer Raum mehr ist. Der sich wegen des Vorfalls nach etlichen Jahren wieder bei seiner Therapeutin gemeldet hat und der darüber verzweifelte, dass der Intendant das Wort Missbrauch verwendet. Zitat. Uns Betroffenen dieser Begrifflichkeit zu stehlen, um damit ein individuelles Machtinteresse zu verwirklichen, ist nicht verboten. Aber es ist unanständig. Es ist diese Unanständigkeit, über die ich heulen möchte, sagte er am Telefon. Später wird der Intendant ein Papier vorlegen, das die Künstler unterschreiben sollen, indem sie versprechen, keine religiösen Symbole zu diskreditieren. Den Gottesdienst dürfe man probieren, allerdings unter Aufsicht. Die Künstler ihrerseits möchten die volle künstlerische Freiheit und Vertrauen zurückgewinnen, heißt es konkret. Die Erlebnisse und Diskussionen der letzten Tage in das Stück mit einfließen lassen. Als der Intendant Ulrich Mockrusch das hört, feuert er die Künstler. Ah. Well. Nimmt man die Argumente des Intendanten ernst, muss man sich der Frage widmen, braucht es einen Gottesdienst auf der Theaterbühne? Sprich, riskiert man es, religiöse Gefühle des Publikums zu verletzen für theatrale Effekte? An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass der zumindest der jüngsten Fassung nach beschriebene Gottesdienst weder eine verrückte Ozzy Osbourne-hafte Satanistenorgie ist, noch eine absurde Herbert an Achternbusch-Provokation. Achternbusch ließ das Gespenst 1982 Jesus Christus vom Kreuz herabsteigen, nachdem eine Irrenonne ihn angefurzt hatte. Nein, der Gottesdienst auf der Osnabrücker Bühne sollte eine realistische Nachahmung sein mit Predigt, der einen Eucharistie folgte, bei der um Vergebung für die Kirche gebeten wird. Was in dem vereinzelten Ödipuswunsch mündet, bitte nicht mehr sehen zu müssen. Aus der Sicht der Künstler, wie auch für Karl Hauke, gehören der Gottesdienst, die Rituale, die Liturgie zur Aufarbeitung und damit zwingend ins Stück. Zitat: Ich bin zigmal vergewaltigt worden von einem Priester, der gesagt hat, der liebe Gott will, dass wir uns lieb haben, oder der Schmerz reinigt dich von deinen Sünden. Das ist das Gift, die Ableitung der Verbrechen aus der göttlichen Sendung. Es sind immerhin Kirchenräume, in denen Verbrechen geschehen. Das Argument der Vergewaltiger lautet, Gott hat nichts dagegen. Nolting sagte, es sei auch die Sprache, die man als Kind höre, die Demutsgesten, das mea culpa, mea maxima culpa. Zitat: Genau diese Sprache wird eingesetzt von den Tätern, um den Missbrauch, der dann später geschieht, zu rechtfertigen und abzusichern. Die Künstler wollten einen Schmerzpunkt treffen, aber sollten Stadttheater überhaupt wehtun? Oder geht es eher in eine Richtung Schwarzwälder Kirschtorten, dämmergerechte Unterhaltung? Was erwartet das Publikum und was erwartet man vom Publikum? Lorenz Nolting sucht im Theater Bewegung, Widerstand, Reibung, darum geht es. Zitat: Alles andere können Serien besser. Succession ist die bessere Shakespeare-Adaption. Severance eine moderne Kafka, sagt er. Nur scheint es, als wäre gerade nicht die beste Zeit für Reibung. Das Publikum, die Stadträte, werden wie der Rest des Landes konservativer. Die Künstlerin Sophia Süßmilch etwa geriet im vergangenen Sommer mit der Osnabrücker regierenden CDU aneinander. Lokalpolitiker riefen mit leichter Schnappatmung zum Boykott ihrer Ausstellung in der Kunsthalle, in der es um die Beziehung zwischen Mutter und Kind ging, auf. Gerade wird die Nichtverlängerung des Vertrages mit der Intendantin Daniel Riss am Theater Senftenberg diskutiert. Der Gesellschaft engagierte Riss erreichte exzellentische Zuschauerzahlen. Die Süddeutsche Zeitung spekuliert, ob der Rauswurf politisch motiviert sein könnte, in der Region mit Zustimmungswerten von etwa 30% für die AfD. Auf Anfrage lässt das Landesamt Oberspreewald-Lausitz wissen, man habe Gespräche über den Intendanten geführt mit der Verwaltung von Stadt und Landkreis sowie dem Theater. Es gehe ausschließlich um sachliche Gründe. Es klingt so, als müssten wir uns Kirchengebäude in der Nähe von Osnabrück angucken, um da eventuell künstlerische Ausstellungen privater Natur, vollkommen zu 100% aus eigener Tasche finanziert, über Gottlos auf Mutter durchzusetzen. Leider ist es so, dass man Kapital haben muss, um dem Kapital in die Fresse zu treten. Aber ich sammle das Kapital gerne. Kauf doch ein T-Shirt. So oder so lassen sich die Spuren des schwankenden Zeitgeists schwer nachweisen. Ob das Theater der kleinen und mittleren Städte jetzt ruhiger, braver, weniger progressiv wird? Wenn man nur immer wüsste, was man gerade nicht sieht? Das meiste kann man wahrscheinlich nur ahnen. Stücke, die in Vorgesprächen ausgeredet werden. Diskussionen, in denen auf Aufträge angewiesene Nachwuchsregisseurinnen und Regisseure schnell nachgeben. Künstler, die man lieber gar nicht anfragt. Zitat: Wir hätten nach dem ersten Treffen mit dem Intendanten sagen können, okay, dann machen wir halt einen Sommernachtstraum, sagt Lorenz Nolting. Er sagt, man spüre gerade recht deutlich, wie sich die Stimmung in der Provinz verändere. Unter anderem unter den aktuellen Sparzwängen unter der aktuellen Regierung. Zitat: Es müsse gar nicht bedeuten, dass ein Bürgermeister oder ein AfD-Mann direkt mit dem Intendanten reinfunkt. Es reicht die Drohkulisse. Avantgarde-Legenden wie der Regisseur Frank Castorf inszenierten sich ihren Rebellenruf in der Provinz. So hartnäckig das Theater anklamm, irgendwas als Westfernsehen galt. Wo und wie darf der Nachwuchs heute die Grenzen testen, ohne den andauernd nervösen Blick vom Theaterleitung und Mitgliedern der Stadtgesellschaft? Die Spielzeit in Osnabrück jedenfalls öffnet jetzt ein Repertoirestück, eine nette Komödie, wie es aus dem Ensemble heißt. Kunst von Jasmina Reza, der französischen Dramatikerin, die das tugendhafte Gerede der Politiker und die gedanklichen Bequemlichkeiten der Theatergänger stets kritisiert. Würde dieser Umstand und wie es dazu kam, wahrscheinlich wenig gefallen. Vor kurzem sprach Reza übrigens in einer Rede in Turin über die angeblich so strikte Trennung intimer und persönlicher Gefühle der Welt. Zitat: Ich würde sogar sagen, dass es eigentlich nur intime Fragen gibt. Die Tatsache, dass sowas in Osnabrück passiert, die Tatsache, dass sowas bei dem Intendanten passiert, die Tatsache, dass sowas unter einer CDU-Führung passiert und die Tatsache, dass man da versucht, ein bisschen die Aufarbeitung von kirchlich-katholischem Missbrauch zu verhindern, zeigt sehr genau, warum die Kirche abgeschafft werden muss. Und das ist doch meine Lebensaufgabe für mich. Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, aber ich werde mit meinem Meißel und mit meinem Hammer in der Hand, so gut ich es kann, mit so viel Reichweite wie geht, an die Fundamente dieser Konstrukte herangehen und versuchen, sie ein bisschen marode zu machen. Und diese Artikel, die ich hier lese, sind der Grund dafür. Weil Nachrichten machen Meinung. So ist das bei Meinungsmache. Einen letzten Artikel habe ich noch, der nichts mit der Kirche zu tun hat, sondern mit dem Glauben an Geld. Also eine andere Religion. Viele junge Menschen in Deutschland wollen nach der Schule lieber gleich arbeiten und Geld verdienen, als eine Berufsausbildung zu machen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Erhebung der Bertelsmann Stiftung. Zitat: Für mehr als ein Viertel aller befragten jungen Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren ist der Wunsch, direkt zu arbeiten, ein wichtiger Grund, der gegen die Aufnahme einer Ausbildung spricht. Teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Sie stützte sich auf eine Befragung von rund, wichtig, 1750 Menschen dieser Altersgruppe, deren Ergebnisse in dem Report Ausbildungsperspektiven 2025 zusammengefasst sind. Als Erklärung führte der Report, Zitat, vor allem die mangelnde Ausbildungsvergütung und die unzureichende berufliche Orientierung und Vorbereitung an. Der Erhebung zufolge bewerteten 48% der Befragten die Vergütung für Auszubildende als viel zu gering. 26% äußerten explizit, dass sie lieber gleich arbeiten und dafür auf Lehre und Studium verzichten wollen. Zugleich gaben 43% an, sich nicht gut auf den Bewerbungsprozess vorbereitet zu fühlen. Die Autoren des Reports bewerten es als besorgniserregend, dass so viele junge Menschen lieber ohne Ausbildung in ihr Erwerbsleben starten. Sie weisen darauf hin, dass hierzulande ein ohnehin schon ansteigender Anteil in der Altersgruppe zwischen 20 und 34 Jahren keinen Berufsabschluss habe. Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsausbildung waren diese zuletzt 2,86 Millionen Personen oder 19,1% der Altersgruppe. Diese im jüngsten Datenreport des Instituts veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2022. Für 2021 hat es einen Anteil von 17,6% ermittelt. Außerdem weist die Bundesagentur für Arbeit regelmäßig auf die besonders hohe Arbeitslosigkeit unter Menschen ohne Berufsabschluss hin. Ihrer Statistik zufolge hat mehr als die Hälfte der knapp 3 Millionen Arbeitslosen eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Berufsabschluss liegt mit 20% im Westen und 30% im Osten annähernd viermal so hoch wie die Arbeitslosenquote insgesamt. Die Bertelsmann Stiftung liefert dazu zwei Ratschläge. Zum einen sei es wichtig, Zitat, die jungen Menschen frühzeitig auf die Risiken hinzuweisen, die entstehen, wenn sie langfristig keine berufliche Qualifikation erwerben. Zum anderen brauchen sie mehr individuelle Unterstützung am Übergang von der Schule zur Ausbildung. Ein anderer Aspekt, auf den Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände hinweisen, erörtert der Bertelsmann-Report hingegen nicht den Einfluss des gesetzlichen Mindestlohns auf die Entscheidung junger Menschen an der Schwelle zum Erwerbsleben. Zitat, der wachsende Abstand des Mindestlohns zu den Ausbildungsvergütungen, die ihrerseits durch durchaus dynamisch gewachsen sind, entfaltet eine falsche Lenkungswirkung.
Oh nein, der Mindestlohn ist zu hoch. Junge Leute wollen mehr arbeiten und weniger Ausbildung machen. Nein! Das ist der Pull-Faktor, der Mindestlohn. Nein!
Natürlich. Warnte Stefan Küpper, Bildungsfachmann und Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg. Zitat, für viele junge Menschen steigt dadurch das langfristige Beschäftigungs- und Einkommensrisiko, denn ohne Berufsausbildung sind die Karrierechancen deutlich eingeschränkter. An der Spitze der UBW steht Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Wie das BIBB ausweist, lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2023 bei monatlich 1066 Euro im Durchschnitt, über alle Berufe und Lehrjahre hinweg. Die vereinbarten Vergütungen für Anfänger im ersten Lehrjahr bewegen sich demnach um 934 Euro. Hingegen kommt man 2023 mit Hilfsarbeiten zum Mindestlohn, damals 12 Euro bei einer 40-Stunden-Woche, zu knapp 2100 Euro. Tja, Außerdem ist es so, die durchschnittliche Einstiegsvergütung für Auszubildende ist laut BIBB von 2020 bis 2023 um insgesamt 13% gestiegen, etwas stärker als das allgemeine Lohnniveau. Der gesetzliche Mindestlohn wurde in diesem Zeitraum allerdings sogar um 28% erhöht. Also, ich nehme diesem Artikel zum jetzigen Zeitpunkt die Tendenz sagen zu wollen, dass der Mindestlohn wohl zu hoch ist und die Gehälter nicht das Problem sind von Auszubildenden. Naja, weiter heißt es hier, gegen Warnungen vor solchen negativen Einflüssen auf die Ausbildungsbereitschaft wird oft eingewandt, dass Jugendliche unter 18 Jahren gar keinen Anspruch auf den Mindestlohn hätten. Wer gerade erst die Real- oder Hauptschule verlässt, bekomme daher gar nicht den Mindeststundensatz. Im Alltag zieht der Mindestlohn allerdings erfahrungsgemäß auch das Lohnniveau solcher Stellen nach oben, für die er formal nicht zwingend gilt. Außerdem entscheiden sich nicht wenige Jugendliche tatsächlich erst mit 20 Jahren für ihre Berufs- und Ausbildungsweg, wie die Statistik zeigt. Die schwarz-rote Regierung von 2015 hatte die Mindestlohnausnahme für Jugendliche ins Gesetz aufgenommen. Ich möchte das nochmal vorlesen. Die schwarz-rote Regierung von 2015 hatte die Mindestlohnausnahme für Jugendliche ins Gesetz aufgenommen. Da sie schon bei 8,50 Euro Mindestlohn befürchtete, dass dieser Jugendliche in Hilfsjob lockern könnte.
Hm, genau. Kinderarbeit! Kinderarbeit!
Tja, jetzt könnte man ja die Frage stellen, warum zur Hölle gilt der Mindestlohn nicht für Auszubildende? Aber ich meine, die raffen das schon noch. Die raffen das schon noch. Ich finde die interessante Betrachtungsweise von dieser Problematik wirklich. Ich finde es wirklich faszinierend, dass die Betrachtungsweise hier in diesem Artikel der Frankfurter Allgemeine ist. Man muss aber auch dazu sagen, die Frankfurter Allgemeine ist eine konservative Zeitung. Ne? Die raffen. Das ist eine CDU-Zeitung, könnte man sagen. Das ist eine Unionszeitung. Die Frankfurter Allgemeine hat sich hier auf den Take der Mindestlohn ist so hoch, dass wir keine Auszubildenden mehr bekommen, weil die Leute kein Interesse daran haben, für einen Hungerlohn mehr auszubilden zu sein. Und das ist schon ein interessanter Take. Das ist schon wirklich ein interessanter Take. Da muss man sagen, das muss jemand mal rational, das musst du wollen. Aber es ist eine Arbeitgeberzeitung, ne? Ich wollte das trotzdem mit euch teilen, weil das ist ja interessant, was selbst in solchen Zeitungen steht.
Die jungen Leute, die wollen alle lieber Mindestlohn bekommen, als dass die für einen Hungerlohn arbeiten, die Dreckschweine. Grrr.
Gut. Wild, wirklich wild. Das, Ladies and Gentlemen, waren die Nachrichten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und danke fürs Zuhören.